Die Katze habe ich abgelegt.
Merkur und Venus würden dir vehement widersprechen.
Ich habe das hier im Internet zu Warum dreht sich die Erde gefunden.
Leg den Jungen so nicht ins Auto, der blutet mir das ganze Auto voll.
Hey du, wolltest du schon mal immer erschossen werden?
Weil die anderen Arschgesichter auch eine Armee haben.
What the fuck? Das war überhaupt gar nicht schön.
Ja.
Schön laut bei dir. Herzlichen Glückwunsch zur 75. Ausgabe des Florian Primel Podcasts live mit Lars Holscher.
Und Florian Primel.
Der Podcast, von dem meine Frau gestern gesagt hat, wann gibt's denn da mal wieder was Neues? Und eigentlich müsste das heute ein Bierli Recap sein, denn ich habe das dringende Bedürfnis, über diese Arbeitsverweigerung, die sie Koalitionsvertrag nennen, zu sprechen. Aber das werden wir nicht tun, denn wir haben es versprochen und werden es einhalten und werden heute das beliebte Fragenformat einmal wieder nach vorne holen und Fragen beantworten, die uns
der liebe Ulf geschickt hat, beziehungsweise die an fragen@florianprimel.de eingegangen sind.
Genau. Und mit der gebührenden Verspätung von 2 Monaten, wir hatten das beim letzten Mal schon gesagt, die dadurch zu erklären ist, dass Ulf, deine Fragen leider im Spam gelandet sind, weil du einen Anhang dran getan hast und der Spamfilter da relativ restriktiv eingestellt zu sein scheint. Darum kommen wir jetzt erst dazu, diese Fragen aus dem, ich glaube, Dezember zu beantworten.
Besser spät als nie.
Eben das. Bevor wir das allerdings tun, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Lars, wie geht's denn so?
Ach, wollen wir mal nicht klagen, ne? Ich meine, abgesehen davon, dass die Grippewelle um mich herum einschlägt, wie Dresden 45, geht's mir tatsächlich noch gut. Also die Einschläge kommen immer näher, aber ansonsten kein Grund zu klagen. Und bei dir, Flo?
Meine Kopfschmerzen sind wieder besser.
Oh.
Ich bin diese Woche eine Woche alleine zu Hause und quasi also Strohwitwer. Und man kann mich ganz offenkundig nicht allein zu Hause lassen. Denn am dritten Tag, da ich zu Hause gewesen bin alleine, habe ich mir erstmal schwer den Kopf an einem Türgriff eingeschlagen. Es hat geblutet und hat einen Tag lang schrecklich wehgetan.
Also, wie bist du denn eigentlich unter einen Türgriff gekommen?
Warte, das ist eine interessante Geschichte, gut, dass du fragst. Es war der Türgriff unserer Terrassentür, die an der Küche, also von der Küche zur Terrasse führt. Mhm. Und ich bin reingekommen, wollte die Tür eigentlich hinter mir zugemacht haben, habe das aber offensichtlich schlecht getan, weshalb sie ganz langsam wieder aufgegangen ist. Und ich habe mich dann gebückt, um was in unseren Altpapierkorb zu tun. Mhm. Und während ich das da halt in diesen Korb reingeschüttet habe, ist die Tür dann so weit aufgegangen.
Hat die Tür von hinten angeschlichen.
Genau, hat die Tür mich von hinten attackiert und ist so stehen geblieben, dass halt dieser Türgriff dann direkt über meinem Kopf war, als ich wieder hochgekommen bin.
Wie unangenehm.
Das war überhaupt gar nicht schön. Meine Nachbarn müssen auch gedacht haben, was zur Hölle ist hier los, weil ich so laut geflucht habe und irgendwas kaputt getreten habe.
Scheiße.
Ja. Dann habe ich natürlich erstmal in meiner Verzweiflung, nachdem ich dann festgestellt habe, scheiße, das blutet ja sogar, nicht gut, dann meine Haare nass gemacht, um halt gucken zu können, was da ist. Und habe dann meine Frau angerufen, die dann festgestellt hat, das Internet sagt, nicht kühlen am Kopf, einfach nur eine Kompresse drauf. Habe ich dann eine gefühlte Stunde so eine Kompresse drauf gehalten. Und dann irgendwann festgestellt, das blutet bestimmt schon seit 45 Minuten nicht mehr. Also so schlimm war es jetzt wirklich nicht.
Es war doch
nicht.
Nur ein kleiner Kratzer.
Es war nur ein kleiner Kratzer. Oder ein Cut. Naja. Aber auch das ist wieder heile. Dann ist eine von meinen Philips Hue-Lampen kaputt gegangen.
Oh, das kostet ja gleich 700 Euro.
Ja, das ist Katastrophe. Ich kam morgens hier die Treppe runter im ziemlich, ziemlich Dunkeln und es blitzte dann einfach hier aus dem Studio raus random.
Oh, scheiße.
Ja, weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist insgesamt alles nicht so super. Ich hoffe, dass ich bis morgen Abend, da meine Frau dann wieder da sein wird, noch überleben werde. Aber es ist wirklich krass. Ich habe darüber kurz nachgedacht. Seit Natascha und ich zusammen sind, waren wir noch nie eine Woche lang voneinander getrennt.
Ja, krass.
Das ist echt heftig.
Ja.
Also es ist vielleicht auch ein bisschen krank, aber aber bisher hat sich das bewährt.
Ja.
Vorher habe ich mir nie so schlimm den Kopf gestoßen.
Mhm. Ich bin das ja, bin quasi gerade frisch aus der Situation wieder raus. Meine Freundin hat ja in, oder studiert immer noch in Hamburg, hat aber ein halbes Jahr lang ein Praktikum gemacht und hat während dieser Zeit eben auch in Hamburg gewohnt und hat da einen kurzen Arbeitsweg genossen. Was natürlich bedeutet hat, dass die nur am Wochenende zu Hause war. Und das war schon komisch, also immer alleine zu Hause, man kommt irgendwie nach Hause und das, was eigentlich, fand ich, am komischsten war, du kommst von der Arbeit nach Hause und sprichst im Zweifelsfall gar nicht mehr.
Also
ist dir das auch unangenehm aufgefallen, dieses Nichtsprechen?
Mir ist das sehr, sehr unangenehm aufgefallen, weshalb ich vermehrt mit der Katze gesprochen habe. Vermutlich ist sie darum auch gerade die ganze Zeit bei dir angekommen und hat irgendwie um Aufmerksamkeit gekämpft, weil sie das jetzt eine Woche gewohnt ist. Und ich habe das als so unangenehm direkt empfunden, dass ich eigentlich, sobald ich nach Hause gekommen bin oder nein, ich habe einfach nicht meine Kopfhörer abgenommen, wenn ich vom Fahrrad gestiegen bin und habe weiter Podcast den ganzen Abend gehört. Bis zu dem Zeitpunkt, da ich mir was zu essen gemacht hatte, hier im Studio saß und dann im Zweifel irgendwie Gitarre gespielt oder gesungen habe oder sowas.
Ich habe das immer so zur Abendroutine gemacht, nach dem Zähneputzen nochmal kurz mit meinem Spiegelbild zu sprechen, einfach um zu gucken, ob mein Stimmapparat noch funktioniert, weil also so irgendwie stundenlang nicht sprechen, obwohl man wach ist, das ist schon eine seltsame Situation. Also
ganz komisch, ne?
Ich könnte mir tatsächlich nicht mehr vorstellen, alleine zu wohnen.
Das geht total schnell. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie ich vor dieser Beziehung so lange alleine gewohnt habe. Oder habe ich ja nicht, aber einfach alleine gewesen bin. Sehr merkwürdig.
Ich meine, so die ersten Tage denkt man auch so, ach, ist eigentlich irgendwie auch mal ganz schön, mal so Zeit für sich zu haben. Und dann hat man aber alles quasi gemacht, was man so für sich machen wollte.
Und das ist erstaunlicherweise nicht viel.
Nee, eben. Spätestens 3 Tage hintereinander irgendwie abends noch gezockt und denkst du, ach so, irgendwie scheiße, irgendwie würde ich jetzt lieber quatschen.
Ja.
Ja, aber man gewöhnt sich auch nicht dran.
Und vor allem, ich hatte auch überhaupt nicht Lust, eine Serie anzufangen oder einen Film, von dem ich sonst gedacht hätte, ach, da hat Natascha bestimmt keine Lust drauf, das guckst du jetzt mal. Sondern hab dann immer gedacht, ach, das bestimmt zu zweit auch irgendwie lustiger zu gucken. Hebe ich mir das auf und bin dann immer dabei hängen geblieben, irgendwelche sehr langweiligen Dokumentationen über Vulkane zu schauen, bei denen ich einfach instant eingeschlafen bin.
Was ja auch nicht schlecht ist.
Ja.
Auch das Einschlafen ist ja ein großes Problem. Also zumindest bei mir so ins Bett gehen und es ist irgendwie keiner daneben oder man macht morgens auf, dreht sich um und ist erstmal erschrocken, wo denn der andere ist. Ach ja, da war ja was. Scheiße. Ja, ungewohnt, aber wenn das ein absehbarer Zeitraum ist, durchaus auszuhalten.
Absolut. Wollen wir mit den Fragen anfangen?
Ja.
Pass auf. Spannung, 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 Spannung.
Ja.
Ich habe erst noch eine andere Frage. Ich habe wieder eine der beliebten Fragen meiner Kollegin mitgebracht, die sie bei ihren kleinen Kindern einsammelt. Und die Frage ist gar nicht so trivial, wie ich finde. Und sie lautet, Mama, was würde passieren, wenn die Erde sich auf einmal andersrum dreht?
Oh.
Ich habe die auch schon ein kleines bisschen in meinem Kopf herumgewälzt, diese Frage, und bin aber, um das vorwegzuschicken, noch zu keinem guten Ergebnis gekommen, was dann wohl passiert.
Das würde ja vermutlich im schlimmsten Fall was mit unserer Umlaufbahn machen.
Weiß ich gar nicht. Also, das ist natürlich jetzt irgendwie so rein hypothetisch, weil es wird halt nicht passieren, dass jemand die Erde anhält und kurz in die andere Richtung dreht. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann drehen sich die meisten Planeten in unserem Sonnensystem auch quasi in der Richtung, in der sie um die Sonne kreisen. Aber nicht alle.
Ja.
Also irgendeiner von den inneren Planeten dreht sich genau andersrum und Uranus rollt ja quasi auf seiner Bahn. Also das hängt nicht direkt miteinander zusammen. Wir würden also, glaube ich, nicht instant aus unserer Umlaufbahn fliegen, wenn jemand diesen Drehtrick durchführt.
Das ist eine schwere Frage. Warum dreht sich die Erde eigentlich? Fangen wir mal ganz, ganz vorne an. Warum dreht die sich eigentlich? Hat das was mit der Flüssigkeit im Erdinneren zu tun? Oder mit dem Magma?
Ich hab nicht eine Müh Ahnung, warum sich Planeten drehen. Aber sie drehen sich ja alle irgendwie.
Ja.
Auf die eine oder andere Art und Weise. ich weiß nicht, ob es Planeten gibt, die sich nicht drehen. Es gibt ja Monde, die sich nicht in dem Sinne drehen, sondern die gebunden sind und immer mit derselben Seite auf ihren Planeten zeigen.
Mhm.
Von daher nehme ich fast an, dass es auch Planeten gibt, die immer die gleiche, dann sehr verbrannte Seite zur Sonne zeigen. Das vielleicht ist aber genau das der Punkt. Wenn sich eine Seite erhitzt, weil sie zu deinem Gestirn zeigt,
ja,
macht das irgendwas so thermodynamisch mit dem Planeten, dass er sich dreht?
Ich glaube, dafür ist es tatsächlich nicht heiß genug, dass das irgendwie aus unserer...
Merkur und Venus würden dir vehement widersprechen.
Ich glaube, kommt die Wärme denn überhaupt aus unserer Atmosphäre raus?
Wie kommt sie darauf? Wie meinst du?
Ja, dass sie jetzt einen Effekt auf irgendetwas außerhalb unserer Atmosphäre hätte.
Das glaube ich nicht.
Aber warum sollten wir uns denn dann drehen?
Uns fehlen schon die fundamentalen Grundlagen, um diese Frage erfassen zu können.
Ja, aber ich...
Recherchierst du jetzt?
Ja. Einfach mal googeln, warum dreht sich die Erde?
Siri, warum dreht sich die Erde?
So. Welt der Physik. Warum dreht sich die Erde? Wollen wir mal gucken, was, Siri sagt? Siri, warum dreht sich die Erde?
Ich habe das hier im Internet zu Warum dreht sich die Erde gefunden.
Genau deswegen.
Oh, das ist aber wirklich nicht besonders dolle. Wir brauchen dringend so einen blöden Amazon Echo Dot Ding.
Ja, die funktionieren tatsächlich immer noch ganz hervorragend bei mir zu Hause.
Die würde uns jetzt erzählen, was die Wikipedia sagt.
Die könnte einem vermutlich erzählen, warum das ist. Ja. So. Ja,
da muss ich wieder viel schneiden. Jetzt beeil dich mal ein bisschen mit dem Gelese hier.
So, ich kann ja mal kurz hier so zwei Absätze vorlesen. Einmal zum Grundverständnis. So. Wissen.de sagt nämlich, Drehung mit Überschall. Die Erde dreht sich mit einer Geschwindigkeit von 1667 Stundenkilometern, also mit der 1,3-fachen Schallgeschwindigkeit, einmal in 24 Stunden um ihre eigene Achse. Die Ursache dafür ist ein physikalisches Grundgesetz, das besagt, dass der Drehimpuls erhalten bleiben muss. Wie ein Tischtennisball. Diesen Drehimpuls hat die Erde bei der Entstehung des Sonnensystems bekommen. Das Sonnensystem mit den 9 Planeten und auch der Milchstraße haben sich durch die Kondensation einer rotierenden Gasmasse gebildet. Diese gigantische Staubwolke wurde irgendwann so dicht, dass sie sich unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammenzog. So.
Mhm. Das war also schon immer da.
Ja. Und es ist,
hätte auch andersrum
ja,
sein können.
Ja, es hätte auch andersrum sein können, ja.
Gut. Da haben wir das geklärt und sind überhaupt nicht den kleinsten Schritt weiter bei der Frage, was sich verändern würde hier, wenn wir uns auf einmal andersrum drehen würden. Ich glaube, es würde sich einfach praktisch gar nichts verändern.
Ich könnte
vielleicht läuft das Wasser im Klo andersrum ab. Keine Ahnung.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im Tierreich durchaus zu Verwirrung führt. Oder nicht?
Aber ja nur den ersten Tag. Oder nicht? Ansonsten ist doch auch einfach nur Tag-Nacht-Wechsel.
Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich auch irgendwie irgendwelche Tiere durchaus an einen gewissen Rhythmus am Tag, dass es irgendwo schattig ist, um diese Uhrzeit und dann um diese Uhrzeit ist es anders, dass das durchaus einen direkten Einfluss darauf hat und auch nicht nur am ersten Tag.
Aber was verändert sich denn außerhalb dieses kurzen Moments, da wir das umdrehen?
Dass es morgens an anderen Stellen schattig ist, weil die Sonne ja von der anderen Seite kommt.
Warum kommt die Sonne von der anderen Seite?
Wenn wir uns anders rumdrehen?
Ich versuche gerade mit meinen Händen Himmelskörper zu simulieren. Macht das einen Unterschied?
Muss es doch.
Warum?
Ja, weil doch auch unsere...
Wandert dann die Sonne andersrum? Ja, die Sonne wandert dann andersrum.
Ja. Also wir wandern zwar nicht andersrum um die Sonne, aber die Erdrotation bestimmt doch, wo die Sonne auf und wo sie untergeht.
Das ist absolut richtig, ja. Das heißt, was sich schon mal verändert, ist, dass die Sonne im Westen auf und im Osten untergehen würde.
Ja.
Gut, ist das das Einzige, was sich verändert?
Vermutlich schon.
Ja.
Jetzt ist halt die Frage, es gibt sicherlich irgendwelche Solaranlagen, die sich zeitgesteuert irgendwie ausrichten vielleicht.
Mhm.
Das könnte auch dann ein Problem sein. Ich meine, das kann man sicherlich relativ fix beheben.
Was sich verändert, ist, dass alle Leute auf einmal ihre Solaranlagen auf der falschen Seite des Daches haben.
Das stimmt.
Schlimm. Aber ansonsten, auf das Magnetfeld hat das keine Auswirkungen, oder? Nö, warum sollte es?
Nee. Würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das nicht so ist.
Bemerkenswert. Mit dieser einfachen Frage kommt der Florian Primel Podcast an seine intellektuellen Grenzen.
Ja.
Krass.
Ich bin immer noch bei der Tierwelt. Das muss ja, glaube ich, schon einen erheblichen Unterschied machen, wenn plötzlich alles anders ist.
Aber es ist ja nichts anders eigentlich.
Oder?
Also ich glaube, die gewöhnen sich da sehr schnell dran. Ich mag mich da komplett irren, aber das glaube ich einfach.
Das macht schon so, weiß ich auch nicht. Da fehlt mir auch ganz gerade ein bisschen die Vorstellungskraft, muss ich sagen, welche Tiere jetzt eigentlich sehr auf die Sonne fixiert sind und sich durch die Sonne leiten lassen.
Mhm. Und vor allem in welcher Hinsicht?
Ja. Vögeln müsste das ja im Grunde genommen auch egal sein. Ja. Gut, haben wir diese Frage ausreichend beantwortet.
Das war ganz schön schlecht. Also wirklich, das war ganz schön schlecht. Das tut uns wirklich leid. Aber diese Antwort können wir nicht leisten.
So,
aber jetzt kommen wir tatsächlich zu Fragen, die wir übers Internet bekommen haben von Ulf. Ulf, nochmal vielen Dank. Lars, was ist das Erste, was Ulf von uns wissen möchte?
Ulf fragt als allererstes, was ist die früheste Erinnerung, die ihr habt?
Oh.
Ich finde es ganz schwierig, so sehr frühkindliche Erinnerungen in einen zeitlichen Kontext zu bringen.
Mhm. Vor allem bin ich mir bei den meisten Erinnerungen, in großen Anführungsstrichen, nicht sicher, ob das Erinnerungen sind oder ob ich das nur auf Fotos gesehen habe.
Mhm. Mhm.
Gerade bei so in Anführungsstrichen konkreten Erinnerungen. Also bei, ich sitze mit meiner Mutter auf der Terrasse und tue dies oder jenes.
Mhm.
Also ich habe so eine schwammige Erinnerung einfach nur daran, wie es hell ist, wie es Sommer definitiv ist und ich über die Terrasse in das Wohnzimmer reinlaufe.
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, wann das sein mag, aber da es eine sehr, sehr schwammige Erinnerung ist, verorte ich die jetzt einfach mal relativ früh in meiner Entwicklung.
Hm.
Eine relativ konkrete Erinnerung habe ich daran, wie dieses gesamte Haus hier mal eine Baustelle gewesen ist, weil meine Eltern hier alles neu gemacht haben, also insbesondere die Böden, alles rausgerissen haben und das Wohnzimmer quasi eine riesige Sandkiste war. Da wurde durch das Wohnzimmerfenster mit einem Bagger Sand in das Wohnzimmer reingekarrt, weil da halt alles neu gemacht wurde, weil das bisschen höher gelegt worden ist. Und wir Kinder durften dann da sitzen mit einem Gartenschlauch, weil das gewässert werden musste, damit alles fest wird. Und haben dann halt im Haus quasi eine riesige Sandkiste mit Gartenschlauch gehabt. Da muss ich so 4 gewesen sein.
Das
was ja schon eine relativ frühe Erinnerung ist.
Ja. Meine früheste Erinnerung, wo ich mir sicher bin, dass es nicht ein Foto entsprungen ist, ist ein Urlaub mit meinen Eltern, den wir damals gemacht haben mit Freunden von meinem Vater zusammen, mit denen er beim Meister war. Und die hatten auch noch 2 kleine Kinder.
Mhm.
Und das war dann abends. Da haben mein Vater und sein Freund mich quasi in eine Decke gelegt und jeder hatte quasi ein Ende der Decke in der Hand, dass ich quasi wie in so eine Pita gelegt war. Und dann haben sie mich geschaukelt und irgendwann haben sie dann immer Saltos gemacht. Und das war megamäßig abgefahren. Und das ist so eine Erinnerung, die ist so hardcoded. Das ist, glaube ich, eine Sache, die vergesse ich nie, weil das war irgendwie so abgefahren. Und jetzt war ich vor kurzem mit meinem Vater in unserem jährlichen Männerurlaub und habe das auch nochmal angesprochen. Und er erinnert sich da auch noch sehr, sehr wach und hat gesagt, dass die beide ultra besoffen waren, als sie das gemacht haben. Und das ist wiederum was meiner frühkindlichen Erinnerung absolut verborgen geblieben ist. Und das war das Ganze irgendwie noch unterhaltsamer, wenn da so zwei wirklich
geil
besoffene, Anfang 30-Jährige, so einen Dreijährigen irgendwie in einer alten Decke über Kopf schlagen lassen. Das hätte auch ganz schön da hinten.
Ich wollte es gerade sagen, das sind, glaube ich, auch so Sachen, die heute bei Leuten, die gute Eltern werden wollen, nicht mehr vorkommen würde, oder?
Mhm. Und
ist man heute vorsichtiger.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Erinnerung, die ist auch nicht genau datiert, aber muss ich auch so drei gewesen sein. Da war ich bei meinen Großeltern quasi gegenüber von Florians Haus jetzt hier. Mhm. Und da habe ich meiner Großmutter getanzt, da habe ich wiederum keine richtige Erinnerung mehr dran, aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Oma mich an den Händen gehalten hat und hat sich im Kreis gedreht, dass meine Beine in der Luft geflogen sind. Mhm. Und dann bin ich hier irgendwann aus der Hand gerutscht und bin schön mit dem Kopf gegen den Fuß vom Sessel geflogen und hatte eine Platzwunde überm Auge. So, das ist aber auch immer noch nicht das, woran ich mich erinnern kann. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir dann ins Krankenhaus gefahren sind und mein Opa war immer schon so sehr eigen mit seinen Autos. Und dann laufen die zum Auto, ich auf dem Arm. Und mein Opa sagt, leg den Jungen so nicht ins Auto, der blutet mir das ganze Auto voll. Moni, hol da mal Tücher. Das ist auch noch eine ganz frühkindliche Erinnerung.
Ja, ja, krass.
Ja, ja, aber witzig, wie früh man sich so erinnern kann. Ja,
und an was für merkwürdige Dinge man sich erinnert. Mhm. Und was für komische Details.
Ja, aber es sind immer so die Ausnahmen, an die man sich erinnert. Ich glaube, man erinnert sich wenig an alltägliche Sachen.
Mhm.
So irgendwie Mittagessen bei Oma oder sowas.
Ja. Weil man hat ja als Kind überhaupt gar keine Konzeption davon, dass es sowas wie Alltag gibt.
Mhm.
Man nimmt das ja einfach nur so alles als Normalität hin, dass es dann halt irgendwann Essen gibt und dass man morgens aufsteht und dass man dann abends irgendwann ins Bett gebracht wird. Mhm. Man weiß ja gar nicht, dass das ein Tagesablauf ist, der von deinen Eltern geplant und durchgeführt wird.
Mhm. Ja, das stimmt.
Das ist ja einfach da.
Ja, man lässt das so mit sich geschehen.
Mhm.
Aber als Kind nimmt man ja sowieso viel mehr Neues auf. Da gibt es ja auch so die Theorie, dass das Zeitgefühl auch davon abhängig ist, wie viel Neues man erlebt. Und zum Beispiel, wenn man auf Weltreise geht zum Beispiel, dann vergeht die Zeit wohl auch wesentlich langsamer, als wenn man seinen normalen Arbeitsalltag lebt. Und ich glaube, das kann auch jeder bestätigen.
Ja.
Wo bleiben die Wochen?
Mhm.
Es ist irgendwann wieder Montag, dann ist plötzlich schon wieder Freitag, dann verlebt man idealerweise ein andenkbares Wochenende, wo ein bisschen was passiert. Da vergeht die Zeit dann wieder verhältnismäßig langsam und dann ist schon wieder Montag und dann ist aber auch schon wieder Freitag.
Mhm.
Wohingegen, wenn man, auch wenn man im Urlaub ist, wenn man da mal was Neues erlebt, finde ich, vergeht die Zeit auch langsamer und man nimmt irgendwie mehr auf.
Ja, das stimmt.
Wohingegen der Alltag so dahin plätschert.
Man sollte auf jeden Fall mehr neue spannende Sachen machen, ne? Ja. Ansonsten gilt natürlich irgendwie, du kannst das jetzt noch nicht nachvollziehen, aber irgendwie steckt in jedem Mit-30er ein Mit-20er, der sich denkt, what the fuck?
Ja, und das ist auch so eine Sache, wo ich immer mal wieder nachdenke, was könnte ich denn tun, damit noch irgendwas Geiles passiert?
Mhm.
So, ich habe schon, weil meine Großeltern immer davon erzählt haben, dass sie früher irgendwie ein Boot hatten und dann über die Weser gefahren sind oder irgendwie geile Wochenenden mit den Freunden irgendwie auf dem Boot hatten, so habe ich schon das öfter darüber nachgedacht, soll ich nicht irgendwie einen Bootsführerschein machen und mir irgendwie ein Boot kaufen? Ich könnte mir schon vorstellen, also vielleicht ist das auch ein bisschen romantisiert, aber wenn meine Großeltern da so von schwärmen und die hatten da wohl super geile Jahre und auch mal so ein paar Abenteuer und sowas, dass das, glaube ich, schon schockt, wenn man mal so ein Wochenende irgendwie auf dem Boot mal irgendwie so binnenschiffmäßig.
Bootfahren ist total super.
Ja, ich liebe Bootfahren.
Ich hatte zu meiner Schulzeit, zu meiner Endschulzeit quasi, auch einen Freund, der, glaube ich, einen Jahrgang unter mir war, weil der ein Auslandssemester gemacht hat. Und der hatte ein Boot. oder der hatte im Laufe dieser Zeit insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene Boote, weil er sie dann auch wieder verkauft hat. Und genau, ich erinnere mich an folgende Boote. Sie hießen die echt heftige Gurke und die echt heftige Gurke 2. Und da sind wir dann halt auch einfach mal irgendwie ein Wochenende auf der Ochtum rumgeschippert, haben uns da volllaufen lassen, was auch sicherlich tödlich gefährlich gewesen ist, wenn wir da irgendwie mitten auf dem Wasser gewesen sind, haben uns da Spaghetti auf dem Boot gekocht und dabei als Zeitmesser gehabt, wie lange diese Nudeln jetzt drin waren, wie lange 3 Liter dauern. Also es war megamäßig gechillt. Ja. Da habe ich wirklich ganz fantastische Erinnerungen dran. Mhm. Einfach Sommer auf dem Boot, Sonnenbrand kriegen, irgendwie ein Bierchen in der Hand, aufs Wasser gucken, mega entspannt wirklich.
Ja, ich hatte auch, als ich so 13 war, hatte ich auch eine Segelfreizeit mal gemacht. Mhm. Irgendwie so 10 Tage auf so einem Zweimaster, der war schon relativ groß, haben wir irgendwie so 15, 20 Leute drauf gefühlt. Und das war auch total super, dann so schön über Ostsee und dann auch ein bisschen mithelfen und auch mal, wenn es denn passt, entspannen und irgendwie so ein bisschen mitkochen. Und das war alles irgendwie total geil und hat total Bock gemacht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht irgendwann im Laufe meines Lebens nochmal einen Bootsführerschein machen werde. Hm. Einfach und dann vielleicht so ein kleines Boot. So.
Hat, wenn da 4 Leute drauf passen, ja, reicht das dann ja.
Dann ist das völlig ausreichend.
Ja.
Naja. Wenn die Zeit langsamer vergeht, sagt, kauft euch ein Boot.
Nur, dass das klar ist, der Whirlpool ist vorher dran, ne?
Natürlich, der kommt ja vermutlich schon dieses Jahr.
Tatsächlich?
Ja, ich also der...
Vielleicht müssen wir das mal kurz ausrollen. Lars und ich, beziehungsweise Lars und Natascha und ich und Natascha haben den losen Deal, dass da wir ja jetzt eine Sauna besitzen, die Lars und seine Freundin auch schon frequentiert haben, wir aber keine Badewanne und auch keinen Whirlpool haben, die beiden eigentlich für den Whirlpool zuständig sind, für das maximale Wellness-Erlebnis.
Ja.
Und wenn wir den dann haben, gibt es bestimmt auch schon selbstfahrende Autos, die uns hin und her fahren.
Weil da gibt es ja tatsächlich, soweit man das liest, auch ganz geile, recht portable Lösungen. Also so, ich spreche jetzt hier von aufblasbaren Whirlpools, die testmäßig eigentlich auch ganz anständig abschneiden und auch verhältnismäßig energieeffizient funktionieren, was ich auch eigentlich recht erschreckend finde.
Also das wäre mir eigentlich egal. Da ist man ja, wenn es wirklich ganz hoch kommt, 1 Stunde drin, soll das halt 5 Kilowattstunden verbrauchen. Dann kostet das 3 Euro.
Ja gut, die heizen ja aber auch im Moment auf, ne? Mhm. Und der große Traum ist ja das Ganze, den auch im Winter zu betreiben. Dass man mal richtig geil, wenn es mal schön knackig kalt ist, einfach mal schön in den Whirlpool gehen. Es gibt nichts Geileres. Das liebe ich immer, wenn wir im Skiurlaub sind und es schneit draußen und du, die haben, und das Hotel hat draußen einen Whirlpool. Megamäßig geil. Also oben friert dir die Haube so langsam zu und dann gehst kurz unter Wasser. Und dann guckst du wieder raus und alles ist wieder geil und dann wird wieder deine Birne kalt und dieser ewige Kreislauf ist irgendwie total, total super. Oben kalt, unten heiß. Super. Also von daher.
Und du hast da schon was im Auge.
Ich habe da schon was im Auge. Und da gibt es tatsächlich schon bezahlbare Lösungen für knapp 300, 400 Euro. Und das finde ich jetzt für einen Whirlpool nicht viel Geld. Gemessen an dem unendlichen Spaß, den man damit haben kann.
Ich freue mich sehr.
Ja.
Das wird super.
Nicht auszudenken, dass wir irgendwann mit Cocktails zu viert in einem Whirlpool sitzen. Und das ist unser eigener.
Nachdem wir aus der Sauna gekommen sind.
Wir müssen uns nicht
fürchten. Was ist das für eins Leben?
Dass noch ein alter, fetter, nackter Mann dazukommt. Mit sehr viel Haaren. Nee, sehr geil. Hätte ich auf jeden Fall total Bock zu. Und das ist auch eine der geplanten Investitionen dieses Jahr.
Sehr cool. Lars, was meinst du? Wollen wir noch eine Frage beantworten?
Auch ganz unbedingt. Die zweite Frage lautet nämlich, sollte die Bundeswehr aufgelöst werden? Nee. Jetzt so wie es jetzt momentan mit Europa läuft, finde ich nicht, dass es klug wäre, die Bundeswehr aufzulösen. Ich könnte es mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann eine Armee Europas hat, die quasi für die Sicherung Europas zuständig ist. Aber solange man Europa immer noch nicht so richtig auf die Kette gekriegt hat, sollte das immer noch Landessache sein.
Ja, das ist, finde ich, sehr pragmatisch. Ich sehe das ähnlich. Eigentlich bräuchten wir eine europäische Verteidigungsarmee. Andererseits haben wir eigentlich ja keine vernünftige Bundeswehr. Also wenn man sich den Zustand mal anschaut, ja, dann kann die eigentlich aufgelöst werden.
Naja, das ist aber so, unsere Bundeswehr ist jetzt nicht unbedingt für einen direkten Krieg vorbereitet, wenn man das so sagen kann. Aber die Unterstützung in bewaffneten Konflikten, die wir die Bundesrepublik leisten, ist, denke ich, durchaus nicht zu verachten und vor allem auch wichtig, dass man da immer noch Kapazitäten hat, um gegebenenfalls Länder zu unterstützen, die von einer allein nicht zu beherrschenden Macht bedroht sind.
Also ich sehe ja irgendwie nicht, so jetzt ganz rein prinzipiell und überhaupt gar nicht pragmatisch gesprochen, dass man eine Armee braucht, die irgendwo auf der Erde irgendwas in einem bewaffneten Konflikt tut. Wenn eine Armee für den Aufbau von irgendwelchen Ländern oder klassischerweise hier fürs Brunnenbuddeln in Afghanistan oder auch für Interventionen in irgendwelchen humanitären Krisen, braucht es meiner Meinung nach nicht. Da braucht es sicherlich irgendwie Kapazitäten für, aber die müssen da meiner Meinung nach halt nicht mit MGs rumlaufen.
Nee, aber es geht hier ja auch zum Beispiel um Ausbildung von Fremdarmeen.
Ja, aber ich weiß, maximal unpragmatisch. Ich möchte ja auch nicht, dass die eine Armee haben.
Ja, aber im Zweifelsfall brauchen sie eine Armee, weil die anderen Arschgesichter auch eine Armee haben.
Ja, das ist ja tatsächlich das Problem.
Das ist ja nun mal das Elend. Was finde ich aber ein richtiger und auch wichtiger Schritt war, ist die Abschaffung der Wehrpflicht. Mhm. Das war meiner Meinung nach lange überfällig. Und ich war tatsächlich
auch... Und hat dazu geführt, dass jetzt nur noch Idioten Wehrdienst leisten.
Ja, aber ich sag mal, die einen Wehrdienst geleistet haben, sind ja auch nicht die ins Ausland gegangen sind. Da muss man sich ja auch nichts vormachen. Das sind dann ja auch die sich dann halt verpflichtet haben und auch im Auslandseinsatz dann zugestimmt haben. Mhm. Von daher war ich auch tatsächlich der erste Jahrgang, der damals von der Wehrpflicht abgelöst wurde. Wie sagt man das?
Ja.
Ich musste damals noch, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, musste man ja dann den Wehrdienst verweigern, um dann halt den Zivildienst machen zu können. Und ich habe damals noch verweigert. Und kurz danach hat der Gutenberg die Wehrpflicht ausgesetzt. So, und das war ganz schön, weil dann wusste man nämlich, jetzt kann ich entspannt eine Ausbildung machen, ich muss danach nicht zum Bund und so. Das war schon super und glaube ich, hat auch vielen, vielen Leuten irgendwie in ihrer beruflichen Findungsphase durchaus geholfen.
Ich überlege gerade, wie viel Armee man jetzt wiederum praktisch gedacht braucht. Also eigentlich müsste es ja so eine Art Break-Even-Point geben. Man braucht so wenig Armee wie irgendwie möglich, die aber hinreichend abschreckend ist, dass die Arschlöcher, wie du ja vorhin sagtest, dass irgendwelche Diktatoren denken, ach nee, der Aufwand ist jetzt doch zu groß. Also, wenn ich über die 84 Panzer darüber muss, nee, dann will ich Bayern doch nicht haben. So ungefähr.
Gut, ich sag mal, die Zeit, in der
man... Minimalst nötige Abschreckung.
Ich würde mal sagen, die Zeit der symmetrischen Kriege, wo jemand kommt und sagt, jetzt erobere ich Deutschland, die sind vorbei. Es geht ja
aber auch nur in Europa, oder? Nein, aber auch nur in Europa und Nordamerika, oder?
Ja.
Also ich glaube, wenn Südkorea von jetzt auf gleich ihre Armee einmottet, habe ich so eine Theorie, was am nächsten Tag passieren könnte.
Da gibt's bald nur noch wieder ein Korea.
Richtig.
Ja, klar. Aber von daher würde ich sagen, dass man in Deutschland mit einer recht kleinen, aber gut ausgebildeten Armee durchaus was schaffen könnte. Und dann in Kombination mit einer europäischen Armee, die irgendwie in Einheit funktioniert, wäre das, glaube ich, eine ziemlich schlanke Sache. Denn wenn jedes Land, sag ich mal, irgendwie, ich weiß, 5000 Soldaten hätte, dann hätte es ja schon eine tierisch große Armee. Wenn man das jetzt europaweit sieht, wenn man da an einem Strang
zieht. Hast du eine Ahnung, wie stark unsere Bundeswehr im Moment ist? Wie
Nein,
viele das sind?
Überhaupt nicht. Aber ich
würde jetzt mal so ganz grob mit dem Dartpfeil auf die 100.000 werfen.
Das ist aber schon ganz schön viel. Aber wobei, nee,
also ich meine, dass das irgendwann mal zu Zeiten des Kalten Krieges irgendwie um die 300.000 gewesen
ist. So viel?
Ich kann mich komplett irren.
Ich hab da gerade überhaupt kein Gefühl für, wie viele Leute bei der Bundeswehr arbeiten. Aber das 100.000 Leute, das wäre ja im Vergleich zu den Erwerbstätigen ein durchaus respektabler Prozentsatz. Mhm. Das ist ja schon...
Du recherchierst jetzt wieder.
Mannstärke. Bundeswehr. So.
Na?
So, wir haben Streitkräftebasis 28.000, zentraler Sanitätsdienst 20.000 und ein Heer von 61.000.
Ich würde sagen, da habe ich ziemlich ins Schwarze getroffen, oder?
Und Status, die Bundeswehr umfasst aktuell 170.519 Berufs- und Zeitsoldaten und 9.043 freiwillige Wehrdienstleistende. Respekt, das sind ziemlich viele.
Mhm.
Da würde ich wirklich meilen weiter nehmen. Ich hätte gesagt, wir haben vielleicht so 20.000 oder so. Mhm. Krass, so viel.
Und wir sind ja nun wirklich kein Land mit einer besonders mannstarken Armee. Also das muss in anderen Ländern noch deutlich mehr sein.
Ja, krass. Aber ja, also das sind ja viel zu viele. Also ich denke mal schon, dass man da abspecken könnte.
Mhm.
Glaube ich nicht, dass man die alle braucht. Was man ja aber auch sagen muss, Bundeswehr, die bieten natürlich super Ausbildung an, ne?
Also, und die suchen wirklich händeringend Leute.
Ja.
Jetzt, nachdem es die Wehrpflicht nicht mehr gibt.
Ja. du kennst ja sicherlich auch diese Bundeswehr-Werbung.
Die Rekruten.
Die Rekruten zum einen, diese Berlin-Tag- und Nacht-Abklatsch in der Wüste mit Gewehren.
Auf YouTube.
Auf YouTube, genau. Und dann auch diese verzweifelte Kinowerbung und Radiowerbung. Das ist immer so ein bisschen unangenehm, finde ich. Das klingt immer so sehr hart gewollt, irgendwie ein cooler, hipper Arbeitgeber zu sein. Aber du bist halt einfach die Bundeswehr, ne? Also da machst du nichts dran. Du bist halt nicht das geile Startup aus Berlin, sondern du bist einfach die Bundeswehr.
Wolltest du schon mal immer erschossen werden?
Ja.
Also meiner ganz persönlichen Einschätzung nach brauchen wir eine europäische Armee, die nicht größer ist als die deutsche Armee, aber deutlich besser funktioniert.
Ja. Genau. Und dann, wenn man dann noch
da das Ganze... Da hätte ich ein ganz gutes Gefühl mit.
Mhm. Genau. Und dann mit zentral organisiertem Equipment. Kostenverteilung natürlich, je nach Landesgröße, würde ich ein ziemlich schlankes Ding finden. Um nochmal auf Ulfs Frage zurückzukommen, ob wir die Bundeswehr gerne abgeschafft wissen möchten, würde ich zum aktuellen Zeitpunkt sagen, nein.
Mhm. Insgesamt ist die Welt leider noch zu unerfreulich.
Ja, als dass man diesen Schritt wagen könnte, beziehungsweise Europa zu instabil.
Mhm. Und ich denke, bis wir die Bundeswehr umwidmen können zur Sternenflotte, wird auch noch einige Zeit ins Land gehen.
Mhm. Ja.
Was natürlich das Fernziel ist.
Selbstverständlich. Was sagst du? Dritte Frage?
Gern doch.
Bereit. Frage 3. Da fragt Ulf, müsste man nicht eigentlich mehr spenden?
Und wenn mich nicht alles täuscht, bezieht sich auf diesen Punkt auch das Dokument, was er angehängt hat.
Ja, was jetzt nicht mehr anhängt.
Was jetzt nicht mehr anhängt und von dem ich auch zugeben muss, es nicht gelesen zu haben.
Das ist sehr schlecht.
Nein, ich finde das überhaupt nicht schlecht. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass dieser Podcast dafür zuständig ist, dass Leute uns Artikel oder Auszüge aus Büchern geben, um unsere Meinung darüber zu hören.
Ah, okay, das war jetzt keine Meinung von ihm, sondern ein Ausschnitt von irgendetwas.
Ja, wenn mich nicht alles täuscht, hat ein... nennen wir ihn einfach mal Professor, darin die moralische Pflicht erörtert, halt als Bewohner der ersten Welt mehr für die dritte Welt zu tun.
Hm? Ja, und was sagst du? Sollten wir mehr spenden?
Selbstverständlich sollten wir mehr spenden, aber eigentlich möchte ich lieber in einer Welt leben, in der das nicht meine persönliche Pflicht ist, mich darum zu kümmern, dass es den anderen Menschen auf der Welt besser geht, sondern in der das abgenommen wird, in der sich der Staat darum kümmert. Eigentlich möchte ich nämlich nicht, dass das Wohl und Wehe der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung davon abhängig ist, dass andere Leute auch so gute Menschen sind wie ich. Denn das sind sie nicht. Hm? Ich bin outstanding. Hm? Ist doch so.
Ja.
Ich glaube, wir sind einfach alle zu schlecht und zu individualistisch und zu selbstbezogen, als dass das ein guter Weg sein könnte. Ja, es besteht bestimmt eine moralische Pflicht und ich empfinde die auch, mehr zu spenden. Ich spende viel zu wenig. Aber eigentlich möchte ich nicht, dass das auf meinen Schultern liegt.
Was ich immer nur wieder sagen kann, ist, dass uns der Staat da ja eigentlich ein recht probates Mittel gegeben hat, um irgendwie zu spenden und keinen Nachteil dadurch zu haben. Es gibt ja eine gewisse Freigrenze an Spenden. Die liegt, glaube ich, bei Privatpersonen so irgendwas bei 150 Euro oder so im Jahr. Finde ich eigentlich total super. Also da 150 Euro kann jeder im Jahr spenden, ohne dass ihm irgendetwas fehlt. Mhm. Weil die bekommt er im Zweifelsfall von den Steuern wieder. Und das finde ich super und das machen mit Sicherheit viel zu wenig Leute. Und ich bin der Meinung, dass wir, wenn ihr die Frage schon so direkt stellt, ja, wir sollten alle mehr spenden, weil wir es können. Also ich verlange von niemandem, der sich es nicht leisten kann, dass er nicht spendet, aber jemandem, den es so gut geht wie mir oder auch wie dir oder vielen anderen, die ich kenne, von denen würde ich es mir zumindest wünschen, dass man da was macht, weil es einfach möglich ist und es einem, wie gesagt, an nichts fehlt. Und wenn man da, sag ich mal, im Jahr vielleicht, lass es doch 300 Euro sein, dann hast du irgendwie 150 Euro nochmal draufgelegt zu dem, was du sowieso schon umsonst hast, finde ich, sind irgendwie 12 Euro im Monat irgendwie für eine gute Sache überhaupt nicht viel. Und das ist nicht zu viel verlangt. Punkt.
Ist das sinnvoll?
Naja.
Entlässt man dadurch nicht den Staat aus der Verantwortung, sich darum zu kümmern, dass es in anderen Ländern besser ausschaut?
Ja, klar. Man nimmt da durchaus Regierung Verantwortung ab, sich um ihr eigenes Volk zu kümmern, wenn man dafür spendet. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass gerade so humanitäre Geschichten durchaus langwierig sind und auch langwierige Lösungen erfordern. Und ich sag mal, ich find den Gedanken nicht schön, dass damit es in zwei Generationen besser für die Person in dem betreffenden Land aussieht, dass dann wiederum aber zwei Generationen auch wirklich leiden müssen. Und wenn man dieses Leid irgendwie abfedern kann und nur wenn man spendet, ist es ja nicht so, dass es denen jetzt mega geil geht. Es geht ihnen halt nur nicht super beschissen, es geht ihnen halt jetzt nur noch scheiße. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn man zum Beispiel für UNICEF spendet, dann spendet man ja auch dafür, dass zum Beispiel Kinder in Afrika so kleine Erdnusspasten bekommen gegen die Unterernährung. Wenn die Arme haben wie zwei Finger von uns, dann sag ich mal, dass die dann wenigstens überleben, finde ich jetzt, ist jetzt nicht zu viel verlangt. Und sag mal, dass es denen geil geht, davon ist man immer noch sehr weit entfernt. Also es lebt keiner in Saus und Braus, nur weil wir spenden, aber Leute überleben und das finde ich erstmal wichtiger, als einen Staat da unter Druck zu setzen, der ja im Zweifelsfall auch nicht die Mittel hat, irgendwas zu tun.
Ja, aber für mich ist da die Frage, warum muss ich mich darum kümmern und warum betrachtet das nicht mein Staat als Ziel, sich darum zu kümmern und behält einfach mehr Steuern ein und gibt sich jetzt mal irgendwie 10 Jahre ernsthaft Mühe, die dritte Welt nicht auszubeuten, sondern zu entwickeln und fährt da so eine Art Lastenausgleichsprogramm, bei dem gesagt wird, das ließe sich ja im Moment auch gerade bei der aktuellen Stimmung, keiner hat irgendwie Bock auf Flüchtlinge, das jetzt durch. Die Leute merken, oh, das hat man uns zwar schon in den 80ern in der Schule erzählt, dass irgendwann mal ganz Afrika zu uns rüberkommen wird, aber jetzt passiert das ja wirklich. Hey Leute, wir machen jetzt mal eine 10%ige Vermögensabgabe auf alles über Schlag mich tot. Und dann haben wir hier 500 Milliarden in Europa zusammen. Und da schauen wir mal, ob wir das nicht irgendwie jetzt endlich mal nach 60 Jahren in den Griff kriegen da in Afrika. Seriously.
Ja.
Das würde ich mir eigentlich sehr viel eher wünschen, als dass Kinder von mir Erdnusspaste bekommen.
Ohne Frage. Ich kann mir auch wesentlich geilere Sachen vorstellen, als von meinem Privatvermögen Geld für Fremde abzugeben. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die Hilfe, die es jetzt erstmal braucht, weil, wie gesagt, staatliche Lösungen immer lange brauchen. Und da jetzt erstmal schnell Hilfe zu leisten, finde ich, da sollte immer noch an oberster Priorität stehen. Unabhängig davon, dass es andere Prozesse sicherlich verlangsamt.
Ich bin auch echt nicht tief genug in dem Thema drin, um jetzt sagen zu können, ob das, was ja auch oft kolportiert wird, stimmt, dass es dadurch ja eigentlich nicht besser wird. Dass sich im Großen und Ganzen nicht viel ändert.
Das würde ich stark anzweifeln.
Mhm.
Also ich denke gerade, dass so diese, jetzt als Beispiel die UNICEF-Geschichte, ich meine, dass das rettet ja nun mal Leben.
Mhm.
Das ist ja de facto so. Und dann zu sagen, das ändert nichts, finde ich absolut vermessen.
Mhm.
Und auch respektlos der Arbeit gegenüber, die da wirklich viele Ehrenamtliche leisten und Leute ihren Urlaub für aufgeben, um da irgendwie Leuten zu helfen. Und dann zu sagen, das ändert nichts. Ich finde, das ändert schon einiges.
Mhm.
Daher, auf jeden Fall.
Klar. Okay.
Oder wenn durch Spenden irgendwo Schulen gebaut werden. Das ändert, denke ich mal, das Leben von sehr vielen auf eine so grundlegende Art, die man sich vielleicht hier in der westlichen Hemisphäre gar überhaupt nicht vorstellen kann. Wie es denn wäre, wenn man keine Bildung erfahren würde. Das kommt bei uns ja nun mal nicht vor.
Mhm.
Aber da ist das, denke ich mal, richtig dicker Gamechanger. Vor allem, da lernen die Leute dann ja auch irgendwo sich selbst zu helfen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Von daher, das ändert schon was, auf jeden Fall.
Okay, das heißt, wir können diese Frage beantworten mit ja, selbstverständlich.
Ja, wir sollten immer mehr spenden. Jeder, der kann, sollte spenden. So, oh. Das ist ja eine lange Frage. Frage Nummer 4. Wie würdet ihr in den klassischen beiden Varianten des Trolley-Problems handeln? Fall 1. Ein Straßenbahnwagen ist außer Kontrolle geraten und rast auf 5 nichtsahnende Bahnarbeiter zu. Sie stehen an einer Weiche und können den Wagen auf ein anderes Gleis leiten, auf dem aber ein Bahnarbeiter steht. Entscheiden Sie sich, die Weiche umzulegen oder unterlassen Sie es zu handeln. Fall 2. Es ist ebenfalls wieder ein Straßenbahnwagen außer Kontrolle. Anstelle der Weiche stehen Sie nun auf einer Brücke, unter der der Straßenbahnwagen passieren wird. Neben Ihnen steht ein dicker Mann, dessen Körperfülle den Straßenbahnwagen aufhalten wird. Dürfen Sie den Mann hinunterstoßen, um den Wagen aufzuhalten und damit das Leben der 5 Bahnarbeiter retten?
Also würden wir Rainer Kallmund von der Brücke stoßen.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Frage zumindest in einer Variation schon mal beantwortet haben, als wir nämlich diese klassischen moralischen Dilemmata besprochen haben.
Genau, als wir da über autonomes Fahren gesprochen haben und wie es da mit der Moral der KI
der Maschine ist.
Genau.
Und wir haben auch vorher nicht im Kontext von autonomem Fahren schon mal darüber gesprochen und haben schon des Öfteren festgestellt, dass wir Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen.
Mhm.
Denn wenn man damit erstmal anfängt, dann wird alles furchtbar auf einer moralischen Ebene. Also ich bin da ganz explizit nicht der Meinung von Mr. Spock, dass das Leben weniger oder eines Einzelnen weniger schwer wiegt als das von vielen. Menschenleben gegeneinander aufzuwiegen geht nicht. Wir hatten, glaube ich, da, als wir darüber sprachen, gesagt, jedes Menschenleben ist unendlich.
Ja.
Wenn man das in eine mathematische Gleichung gießen möchte. Und wenn man solche Fragen beantwortet, gibt es halt auch keine richtige Antwort, sondern es gibt nur höherwertige moralische Herleitungen.
Mhm. Ja. Und würdest du die Weiche umlegen?
ich glaube nicht, dass ich das jetzt sagen könnte. Mhm. Denn wenn man in der Situation ist, wird man da vermutlich irgendwie intuitiv handeln. Ja. Und ich glaube, egal was man tut, man wird sich auf irgendeine Art und Weise strafbar machen.
Mit Sicherheit.
Und zwar egal, ob man die Weiche umstellt oder ob man sie auch nicht umstellt.
Unterlassen Hilfeleistung. Ja.
Oh, das habe ich gar nicht gesehen.
Tutuk, tutuk. Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil sie jetzt in einem sehr praktischen Kontext schwirrt. Ich glaube, ich würde tatsächlich die Weiche umlegen und einen umfahren. Mhm. Lieber als fünf. Mhm. Das ist unabhängig davon, dass natürlich ein Menschenleben unendlich viel wert ist, sind ja fünf Menschenleben fünf unendlich wert.
Oh, bitte.
Nee, aber das ist also, ich sag mal, wenn man jetzt das Leid anguckt, was dann durch so einen Unfall hervorgerufen wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es weniger Leid gibt, wenn ich eine Person umfahre, als wenn ich fünf umfahre. Dass das.
Ja. Kannst du wissen, ob die nicht alle fünf ganz einsame Menschen sind, die keine Familien mehr haben, während der eine Mensch Vater von Zwölfen ist?
Kannst du nicht wissen.
Kannst du
nur arm. Darum ist es natürlich nicht weniger schlimm, dass einer oder fünf gestorben ist, aber das Leid, was man potenziell dadurch verhindert, würde ich dahingehend als Entscheidungsmaßstab nehmen wollen.
Aber dann maßst du dir ja an, dass du das Recht hast, das zu entscheiden.
Ja, wenn ich nichts mache, ist es auch eine Entscheidung. Mhm. Und da muss man natürlich einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und ich würde sagen, weniger Leid ist mehr gut. Das ist eine gemeine Frage, weil du bei der Antwort.
Weil es halt keine richtige Antwort
ja,
gibt.
Genau, weil egal was du machst, du verlierst ja nun mal.
Mhm.
Und das ist halt die Frage, wo man da seinen moralischen Kompass irgendwie anlegt. Aber weniger Tote finde ich prinzipiell ein durchaus erstrebenswertes Ziel.
Mhm.
Oder wie würdest du da handeln? Würdest du es einfach geschehen lassen und es als Schicksal abtun?
Naja, es geschehen lassen ist ja, wie du gerade schon festgestellt hast, auch eine Entscheidung ja, in dem Sinne. Weshalb, und da ich jetzt rein intellektuell beide Entscheidungen als exakt gleich schlecht betrachte, kann ich nur sagen, das würde ich dann irgendwie aus dem Bauch raus entscheiden. Mhm. Und ich habe jetzt hier in diesem warmen Zimmer keine Ahnung, wie meine Entscheidung vor dieser Weiche sein wird.
Mhm.
Beim besten Willen nicht.
Schwierige Frage.
Vielleicht würde ich dann noch an Mr. Spock denken.
Ja. Würdest du denn den Rainer Keim und die Brücke runterstoßen? Das ist ja tatsächlich nochmal ein anderer Fall.
Das ist etwas, also prinzipiell ist das natürlich exakt die gleiche Frage, aber dadurch, dass ich ja aktiv handeln und direkt entscheide, einen Menschen zu töten und mich dem da auch noch körperlich nähern muss, ist die Fallhöhe dann natürlich etwas höher bei der Frage. Ja. Ich glaube, da würde dann doch eher der Skrupel, weil die Direktheit der Situation größer ist, zu tragen kommen. Und ich würde es nicht tun.
Nee, ich würde es wahrscheinlich auch nicht tun können.
Richtig, ja.
Weil in dem Bahnbeispiel und mit der Weiche bist du ja durchaus noch, sag ich mal, geschützt durch eine Maschine, die das irgendwie für einen erledigt. Wohingegen du ja bei dem Rainer Kalmund-Beispiel wirklich jemanden aktiv in den Tod treten musst. Und das ist eine doch durchaus persönlichere Sache, wo ich mich dann auch durchaus für einen Mord verantwortlich machen würde.
Mhm. Aber ich glaube, da haben wir gerade, ohne das zu merken, auch noch ein weiteres ganz interessantes Fass aufgemacht. Ne? Wie viele Ebenen müssen denn dazwischen liegen, bis man da auf einmal verantworten kann, Millionen zu töten? Wie viele Abstraktionsebenen muss ich denn da einbauen, bis ich entscheiden kann, dass ich da jetzt nichts mehr mit zu tun habe, sondern nur noch den Befehl gegeben habe, die Leute ins Gas zu schicken.
Ja. Ja, irgendwo.
Oder das Gesetz zu machen, das halt die Entwicklungshilfe für die dritte Welt kappt.
Ja, das ist. Irgendwo gibt es da eine Grenze.
Also es wird ganz sicherlich einfacher mit jedem Meter Entfernung, den du dazwischen bringst.
Auf jeden Fall.
Aber jetzt mal wieder ganz abstrakt moralisch gesprochen, ist es das Gleiche.
Ja, natürlich. Wobei man sich da noch ein bisschen herbeifantasieren kann, dass man da ja aktiv
gar nichts für kann.
Nichts mit zu tun hat. Klar, das moralische Dilemma bleibt natürlich dasselbe. Ja, aber es ist eine schwierige Frage.
Der Ulf ist schon ein doofer Arsch, ne?
Ja, also der stellt hier wirklich die großen Fragen. Schwierig. Also, das sind sicherlich Fragen, wo sich schon viele sehr kluge Menschen jahrelang den Kopf drüber zerbrochen haben. Und da würde ich auch sagen, das ist eine Antwort, die wir hier
die wir nur in der Form geben können, auf die Episode, ich guck mal, ob ich die raussuchen kann, zu verweisen, wo wir das schon gemacht haben und wo ich, glaube ich, damals auch schon über die Kohlbergschen Moralstufen gesprochen habe, bei denen es, wie gesagt, nur darum geht, eigentlich die intellektuell anspruchsvollere Rechtfertigung für sein Tun zu finden.
Tja, da würde ich sagen, sind wir mit dieser Frage fertig.
Ist die nächste Frage einfach zu beantworten? Denn wenn ja, würde ich sagen, die nehmen wir noch mit rein. Und ansonsten hätten wir nämlich eigentlich unsere Zeit voll und könnten mit Ulfs Fragen auch noch eine weitere Sendung bestreiten.
Dann würde ich sagen, machen wir mit Ulfs Fragen die nächste Sendung. Denn dann haben wir nämlich noch zwei schöne Fragen,
okay,
die wir nächstes Mal noch beantworten können.
Sehr cool. Also, schönen Dank, Ulf. Ich hoffe, wir haben, trotzdem es ein bisschen schwierig alles gewesen ist, deine Fragen einigermaßen unterhaltsam und zufriedenstellend beantwortet. Und wenn ihr da draußen, ihr beiden, drei, vier Hörer, wenn ihr Bock habt, dass wir eure Fragen beantworten, dann macht es wie Ulf. Seid wie Ulf und
bis zum nächsten Mal.
Schickt Fragen an fragen@florianprimel.de.
Ach Gott. Alles so schwer.
Alles so schwierig heute. Ja, wir mussten ja auch gerade intellektuell irgendwie mal wieder alles geben.
Ja, ne? Also mein Geist ist jetzt leer.
Also, macht's gut, tschüss.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.